Vor noch nicht ganz einem Jahr wurde der Katechismus für junge Menschen vorgestellt, der JUKAT. Jetzt kam eine Schwester dazu, das Gebetbuch zum JUKAT, also sozusagen die Theologie und die Lehre der Kirche im JUKAT, umgesetzt für den täglichen Glauben, für das Gebet. Es ist für unsere Serie zum Verhältnis von Theologie und Glauben eine Fallstudie. Dörte Schrömges und Frau Georg Lengerke haben dieses Gebetbuch gemeinsam erstellt. Beide sind Malteser und arbeiten in der Malteserkommende Ehrenshofen. Zuvor waren sie in der Malteser Jugend engagiert. Schrömges als Jugendreferentin und Frau Georg als Bundesjugendseelsorger. Mit ihnen haben wir uns darüber unterhalten, wie das denn geht, aus einem Katechismus ein Gebetbuch zu machen.
Wir haben nicht aus einem Katechismus ein Gebetbuch gemacht, sondern wir haben ein Gebetbuch zum Katechismus gemacht. Denn das Anliegen des Katechismus war ja, jungen Menschen zu helfen, zu lernen, was die Kirche glaubt. Und die Herausgeber des JUKATs haben sich überlegt, damit wollen wir die Jugendlichen jetzt nicht allein lassen, sondern ihnen auch konkret Hilfe geben, wie Glauben geht. Und das Erste ist das Gebet. Und deswegen war die Bitte an uns, ein Gebetbuch herauszugeben, was im Anschluss an den Jugendkatechismus jungen Leuten beten helfen soll.
Also es war von Anfang an geplant, dass der JUKAT nicht für sich alleine steht, sondern dass der noch ein Gefolge braucht, dass der erstmal vorangeht, aber dass danach noch andere Bände kommen. Und von Anfang an war auch klar und war auch unser Auftrag, dass wir das zusammen mit Jugendlichen erarbeiten, dass sie sich einbringen können, dass sie sagen können, was sie richtig finden, was sie wichtig finden, was sie brauchen und was sie halt auch gar nicht brauchen können.
Wie genau ging das? Gab es da sowas wie einen festen Arbeitskreis oder ein Herausgebergremium von Jugendlichen?
Wir haben uns einmal ganz konkret mit Jugendlichen getroffen, ein ganzes Wochenende. Wir haben aber auch immer wieder zwischendurch Jugendlichen das Gebetbuch zum Lesen gegeben, zum Beten gegeben, sodass sie das schon mal zu Hause nutzen konnten und uns dann Rückmeldung gegeben haben.
Sie haben also aus Ihrer eigenen Erfahrung in Jugendarbeit und mit den Fragen von Jugendlichen ein Gebetbuch gemacht, aus etwas Theologischem, wenn ich das mal so überspitzt formulieren darf, etwas für die Glaubenspraxis. Wie geht sowas?
Es sind halt ganz verschiedene Sachen und ich glaube, als solche muss man sie auch sehen. Das eine ist da, um Fragen zu beantworten, die jeder Jugendliche hat und die ja auch wir Erwachsene immer noch haben. Von daher ist es ja auch was, wo gut auch Erwachsene mal reingucken können. Und das andere, da geht es um den Aufbau und um die Pflege einer Beziehung. Das heißt, das eine ist, würde ich sagen, mehr etwas, was für den Kopf gedacht ist, wo ich Antworten bekomme, was ich auch wichtig finde, dass wir nachdenken. Und das andere ist etwas, wo ich mich einübe in eine Beziehung, wo ich ja im Gespräch bin, wo ich zuhöre, wo ich was sage. Also von daher sind das Ergänzungen.
Vielleicht könnte man sagen, der JUKAT ist die Grammatik und das Gebetbuch ist der Anfang des Textes. Und dann kann jeder seinen Text dann weitersprechen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann sollte also der Glaube von Jugendlichen und die Fragen von Jugendlichen in das Erstellen dieses Gebetbuches einfließen. Auf was für Fragen wird da Antwort gegeben?
Ich habe neulich einen Text gelesen, der hieß Fragen an den lieben Gott. Und ich glaube, dass die Fragen, die die Jugendlichen haben, aus zwei Richtungen kommen. Nämlich einmal Fragen, die sich aus ihrem Leben ergeben. Also, wer bin ich? Bin ich wertvoll? Wie sehen mich die Menschen? Wie kann ich mich sehen? Wie kann ich erkennen, wer ich wirklich bin? Wohin geht mein Weg? Und gleichzeitig Fragen an die Kirche, wenn Menschen oder wenn Jugendliche Christen begegnen. Und das ist dann die Frage, was glaubt ihr? Was gibt eurem Leben Halt? Wer ist es, an den ihr da glaubt? Und wir haben versucht, diese beiden Fragen Richtungen zusammenzubringen. Deswegen haben wir in dem ersten Teil, der ja ein 2-Wochen-Gebetbuch ist, eine Woche genannt Gottes Weg mit mir und den anderen Weg Gottes Weg mit uns. Also das eine ist, dass Jugendliche erfahren, Gott hat Fragen an sie und das andere ist, dass sie Fragen an Gott haben und die kommen hoffentlich aus der Mitte ihres Lebens.
Wir sprechen hier ja über das Verhältnis von Theologie und Glauben. Der JUKAT ist das eine, der Katechismus für die Jugendlichen das eine, aber die akademische Theologie gibt es ja auch. Das ist ja Das andere, kann diese Theologie, die an den Universitäten betrieben wird, auch die Fragen beantworten, die Jugendliche haben?
Ich glaube nicht, dass die akademische Theologie leisten kann, was Jugendliche suchen. Die akademische Theologie ist ja dazu da, Theologen beizubringen, Antwort geben zu können. Deswegen muss die Theologie nicht für Jugendliche sein, aber die Theologie muss Theologen ausbilden, die nicht einfach bloß Bescheid wissen, sondern die selber eine Geschichte mit Christus haben, die sich selber Rechenschaft gegeben haben, was sie glauben, und zwar in der gleichen Weise, wie wir vorhin gesagt haben. Einmal im Blick auf ihr eigenes Leben und dann auf das Leben Gottes mit uns und das, was er von sich gezeigt hat. Und wenn Theologen nicht in der Lage sind, zu sagen, wer für sie Jesus Christus ist, wie wir das immer mal wieder erleben, dann stimmt was nicht. Und das kann nicht alleine die Theologie leisten, sondern das müssen Menschen mit ihrer Geschichte, in ihrer Geschichte mit Gott entdecken.
Ich glaube halt, dass den meisten Jugendlichen auch ziemlich egal ist, was die akademische Theologie macht. Ne, die wollen vor allen Dingen Menschen erleben. Jugendliche wollen Menschen erleben, die glaubwürdig sind. Und die nicht nur so tun, als wenn es nur Dramen im Leben gibt, aber die auch nicht nur so tun, als wenn es das ganze Leben nur Firlefanz und Kindergeburtstag wäre, sondern die was vom Leben wissen und wissen, dass es da Höhen und Tiefen gibt und dass es da linke Wege und rechte Wege und alles Mögliche gibt. Und ich glaube, dass das für Jugendliche interessant ist. Und dann wollen sie sich auch mit diesen Menschen auseinandersetzen, wollen sich denen nähern, wollen was von denen hören. Und dann können sie denen auch zuhören und dann überlegen, was das mit sich selber und mit ihrem eigenen Leben zu tun hat, was sie davon annehmen wollen.
Provokant gefragt, gibt es noch Jugendliche, die diese Art von Theologie suchen?
Ich glaube, Jugendliche suchen nicht Theologie, aber die suchen Gott und die brauchen Menschen, die von ihm reden. Und von Gott reden heißt Theologie. Das, glaube ich, braucht es. Und insofern ist die Theologie oder sind die Theologen aufgerufen, aus dem, was sie gelernt haben und aus ihrer Erfahrung mit Gott und aus der Erfahrung der Kirche mit Gott, Jugendlichen von ihm zu erzählen. Und zwar so, dass die Gott entdecken können als den, der Antwort gibt auf die entscheidenden Fragen ihres Lebens. Ich finde wichtig, was wir vorhin gesagt haben, mit dem, also was Jugendliche suchen. Jugendliche suchen Antwort und etwas, was sie existenziell trifft und ihr Leben verändern kann. Und wir haben bei der Arbeit am Jugendgebetbuch entdeckt, dass es ganz viel Versuche gibt, mit Jugendlichen zu beten, die vor allen Dingen darauf angelegt sind, Gefühle zu wecken. Und das kann mal eine Weile irgendwie en vogue sein, das finden eine Weile Jugendliche gut, aber hinterher haben sie dann doch einen Kater, weil sie merken, das war schön, aber nicht gut oder nicht wichtig und hat ihr Leben nicht wirklich, hat nicht eine Tür aufgemacht zu einer Beziehung, in der sie leben können.
Und vielleicht sind auch in diesem Zusammenhang, als wir gesucht haben, wer da was sagen kann, sind uns die Heiligen ja so wichtig geworden. Weil das ja einige von denen auch große Theologen waren, klar. Aber vor allen Dingen waren das Menschen, die mit Gott gelebt haben und die mit Gott gesprochen haben und auf Gott gehört haben. Und das, glaube ich, können Heilige den Jugendlichen von heute sagen. Und deshalb haben wir die mit so ganz stark auch in das Gebetbuch reingenommen, weil die einfach auch für heute noch was zu uns sagen können.
Ich möchte aber nochmal zurück zur Theologie. Was müssen wir tun, damit die Fragen von Jugendlichen dort vorkommen?
Erstens dürfen sie uns nicht länger egal sein. Zweitens gibt es in der Theologie und in der Glaubensweitergabe ein ganz fatales Motto, nämlich unseren Kindern soll es mal besser gehen als uns. Und deswegen wird ganz vielen Kindern heute angeboten, was ihre Elterngeneration selber heute gerne hätte. Und das muss nicht unbedingt das Beste sein. Ich glaube, dass wir in der Gefahr sind, zu sehr danach zu fragen, was früheren Generationen von Jugendlichen geschadet hat, als danach zu fragen, was die heutige Generation von Jugendlichen braucht. Und die wollen Antworten. Und sei es, dass sie dazu Nein sagen können. Aber von Anfang an so zu tun, als gäbe es die Antworten nicht, ist krass gesagt ein Verrat. Und zwar nicht bloß am Glauben, sondern mehr noch an den Jugendlichen.
Warum ist das so? Was machen wir verkehrt bei der Vermittlung von Glauben?
Ich glaube halt, dass es die Sorge von vielen Erwachsenen und auch Eltern gibt, eine Sorge, die ich auch verstehen kann, die nachvollziehbar ist, die sagen, ich sag meinen Kindern lieber gar nichts als was Falsches. Und es würde ja vielen Kindern schon mal im Glauben helfen, wenn sie merken würden, wie für ihre Eltern auch noch nicht alle Fragen beantwortet sind. Es würde ihnen helfen, wenn sie merken, dass sie nicht bloß in die Kirche gehen, weil die das schon mit ihren Eltern immer gemacht haben, sondern weil das ihrem Leben einen Rhythmus, einen Halt, einen Ruhepunkt, eine offene Tür gibt, die einfach lebenswichtig ist. Manchen Jugendlichen würde es Glauben helfen, wenn sie wüssten, dass für die Erwachsenen auch nicht alles so klar ist. Und wenn Erwachsene sich im doppelten Sinn aufmachen würden, mit Jugendlichen darüber zu reden. Also ich habe den Eindruck, dass über den Glauben zu reden mittlerweile ein größeres Tabu ist als über Sexualität oder andere Dinge, die wirklich ganz intim zum menschlichen Leben dazugehören. Insofern ist Reden von Gott ein Tabubruch und wird es immer mehr. Und insofern würde ich Ihre Frage weiterstellen, wo gibt es diesen Tabubruch? Den gibt es in den neuen geistlichen Gemeinschaften, den gibt es in manchen Familien. In den etablierten Jugendverbänden tut man sich damit eher schwer. Aber ich glaube schon, dass es das auch da vereinzelt gibt und würde auch jetzt gar nicht in so eine allgemeine Klage einstimmen wollen, weil ich glaube, dass da auch noch nicht alles genutzt und ausgeschöpft ist, was es für Möglichkeiten gäbe.
Na, ich glaube schon, dass Jugendverbände, also gerade wo wir ja auch beide aus der Malteser Jugend kommen, dass da immer wieder sehr gerungen wird um neue Wege und dass die es natürlich auch schwer haben, weil viele Jugendliche ja heute ohne jede Prägung zu den Jugendverbänden zum Beispiel kommen. Vielleicht aus dem Grund, weil die Eltern ihnen nie was von Gott erzählt haben oder weil sie es ja auch sonst in der Gesellschaft taucht es kaum mehr auf. Und das ist einerseits eine Schwierigkeit in den Verbänden, weil weniger Grundlagen da sind. Auf der anderen Seite eröffnet das natürlich auch ganz neue Wege, weil man irgendwie ganz von vorn anfangen kann und sagen kann, so, jetzt decken wir euch mal einen Tisch. Und da erlebe ich in einigen Jugendverbänden schon auch gute Ansätze und immer wieder Bemühungen, ja, den Tisch möglichst üppig zu decken. Ganz konkret ist das jetzt schwierig zu sagen, aber ich glaube, dass zum Beispiel in der Ausbildung von Gruppenleitern, dass da immer wieder drüber nachgedacht wird, wie geht das ganz konkret in der Gruppenstunde? Also weniger in den großen, aufmerksamkeitserregenden Projekten, ja, die auch irgendwie über Funk und Fernsehen laufen, sondern ganz viel davon läuft ja in der wöchentlichen Gruppenstunde, am Zeltlager, am Lagerfeuer, in der kleinen Begegnung, in der Hilfeleistung. Also da kann man vielleicht auch nicht immer die großen Geschichten erzählen, sondern muss eher auf die kleinen Begegnungen gucken, wo ja auch viel passiert.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das genau der Ansatz des JUKAT selber, des Katechismus, das Vermitteln von Glauben und auch Glaubenswissen an Jugendliche, wie zum Beispiel an Gruppenleiter.
Den Jugendlichen den Tisch irgendwie mal so richtig satt zu decken, setzt halt voraus, dass man weiß, dass man was für auf dem Tisch hat. Und ich glaube, dass viele, die eine gute und gut geschulte Jugendarbeit machen, sich daran wieder erinnern können. Wir haben ganz viel für auf dem Tisch. Und irgendwie wäre es auch geizig und gemein, damit den Tisch nicht zu decken.
Was macht nun Ihr Gebetbuch so besonders? Es ist ja nicht das einzige auf dem Markt. Was ist das, was es so einzig macht? Ist es der Zusammenhang mit dem Jugendkatechismus?
Ja, es vereint einfach die allerschönsten, kostbarsten Gebetsschätze, die wir haben. Das, was wir gefunden haben, das, was sich uns erschlossen hat, das haben wir sozusagen in diese große Schatztruhe zusammengepackt. Deshalb ist es einzigartig und ja, deshalb würde ich sagen, es ist einmalig.
Und es ist nur ein Anfang. Man könnte sicher schönere Gebetbücher schreiben, aber das Bessere ist der Feind des Guten. Und ein gutes Gebetbuch ist eines, das den Gebetsschatz der Kirche hebt, eines, das Jugendlichen hilft, mit denen zusammen zu beten, die vorher gebetet haben und diese Gebete aufgeschrieben haben. Es gibt im Christentum kein Nachbeten, sondern nur ein Mitbeten, auch mit denen, die vorher Gebete geschrieben haben. Und ein Gebetbuch, das Jugendlichen hilft, selber weiter zu beten und ihr Leben Gott zu erzählen und sich dann von Gott ihr Leben erzählen zu lassen.
Also ich würde gerne schon noch sagen, dass ich glaube, dass man nicht von einem Buch beten lernen kann. Also dass der Anspruch nicht da sein darf. Ich kann das Buch nicht jemandem schenken und sagen, so hier, jetzt fang doch mal an und jetzt lernst du beten und in 4 Wochen gucken wir mal. Sondern dass das Buch immer nur eine Hilfestellung, was heißt nur, es ist halt eine Hilfestellung, dabei ins Gebet zu kommen, aber es braucht nach wie vor und immer mehr Menschen, die miteinander beten und die sich gegenseitig das Beten zeigen und die sich auf Schätze hinweisen und die ja auch einfach miteinander sich einüben. Also von daher ist das ein wichtiges Buch und ein großartiges, aber es ersetzt nicht das Miteinander der Menschen.
Und damit endet unsere 3. Folge der Radioakademie zum Nutzen und Nachteil der Theologie für den Glauben. Heute mit dem Fallbeispiel des Jugendkatechismus JUKAT und des Gebetbuches dazu, erstellt von Dörte Schrömges und Frau Georg Längerke. Ich bin Pater Bernd Hagenkort und ich verabschiede mich von Ihnen. Alles Gute, wo immer Sie uns zuhören. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.